Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute gibt es wieder eine neue Ausgabe der Augenhöhe und neben mir meine Kollegin Brigitte Winkelmann. Hallo.
Hallo zusammen.
Auf wen dürfen wir uns heute freuen?
Auf Professor Dr. Eileen Oeberst.
Und was hast du uns mitgebracht? Ich gehe mal davon aus, es hat irgendwas mit Verschwörung zu tun.
Ja, aber das ist nicht meine Schuld. Nee, es geht um ihr Rahmenkonzept, das sie zusammen mit Roland Imhoff eingereicht hat. Und die erklären da oder schlagen ein sparsameres Modell zur Erklärung von Biases vor.
Gut, also doch nicht ganz Verschwörung, wie ich es vermutet habe.
Naja, ein bisschen ist schon drin. Ja, ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt auch Shownotes haben und da werde ich zum Beispiel auch dieses Rahmenkonzept mit drin verlinken. Also guckt einfach mal rein.
Lassen wir uns überraschen. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Eileen Oeberst. Sie sind heute hier im Planetarium, um über falsche Erinnerungen zu sprechen. Darum wird es heute in unserem Gespräch aber nicht gehen. Wir werden heute über Biases und Verzerrungen sprechen. Dafür sind Sie auch Expertin. Sie sind ja Professorin an der Fernuniversität Hagen und auch Leiterin des Lehrgebiets Medienpsychologie und beschäftigen sich mit Verzerrungen in der Informationsverarbeitung.
Genau.
Und Sie haben zusammen mit Roland Imhoff von der Johannes Gutenberg Universität Mainz einen Artikel geschrieben in einem Journal, wenn ich das richtig...
Perspectives in Social Psychology.
Sehr schön, dass Sie das gesagt haben. Dann brauche ich das mit meinem Fränkisch-Denglisch nett rausbringen. Genau. Was ist das denn für ein Artikel? Ist das ein Paper? Ist das eine Studie?
Genau, das ist ein theoretischer Beitrag sozusagen. Also wir machen wir präsentieren genau gar keine Forschung darin. Also es geht nicht um schon empirische Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, sondern wir schlagen im Grunde ein neues Rahmenmodell für so verschiedene Urteilsverzerrungen, die man eben Biases im Englischen nennt. Vor und schlagen damit sozusagen eigentlich ein sparsameres Modell vor. Also das heißt wirklich ein theoretischer Beitrag, der sozusagen neue Ideen präsentiert und auch neue Hypothesen generiert.
Okay, und was passiert dann jetzt damit?
also erstmal ist er raus. Das hat uns ja sehr gefreut, genau. Aber im Grunde ist es natürlich jetzt erstmal eine Frage, also ne, wir wollen dieses Modell sozusagen zur Debatte vorschlagen, also zur wissenschaftlichen Debatte, aber natürlich wollen wir die Hypothesen auch selber prüfen. Das ist jetzt aber natürlich der nächste Schritt. Also dafür werden wir wahrscheinlich auch Drittmittel versuchen zu akquirieren, also einen DFG-Antrag zum Beispiel zu schreiben, um dann halt ein wirklich gutes, großes Forschungsprogramm dazu aufzubauen und die Hypothesen, die wir da aufgestellt haben, zu testen.
Okay. Wenn man was ins Internet stellt, dann wird ja da oft kommentiert. Gab es denn schon Kommentare da dazu?
Ja, also tatsächlich ohne unser Zutun ging es, fand ich, für unsere Verhältnisse oder für sozusagen vielleicht psychologische Forschung oder vielleicht auch gerade theoretische Publikationen ziemlich hoch her auf Twitter. Also es hat relativ viel Aufmerksamkeit erlangt, das hätte ich tatsächlich vorher so nicht gedacht. Und es gab auch schon ziemlich viele Reaktionen darauf. Genau. Aber ich meine, so richtig, also für uns WissenschaftlerInnen sozusagen ist natürlich dann interessant, was nachher sozusagen die wissenschaftlichen anderen Publikationen, die das aufnehmen, vielleicht kritisieren, vielleicht was Neues rausmachen, was auch immer.
Genau. Okay, also sprich, die Laien haben sich geäußert, die Fachkollegen noch nicht?
Also, naja, die Laien, also natürlich haben sich Forscherinnen auch geäußert, aber halt eben über Twitter. Und das ist natürlich, also in ein paar wenigen Zeilen vielleicht ist das natürlich einfach nicht der Diskurs, den wir jetzt damit natürlich anstoßen wollten, sondern der kommt dann hoffentlich noch. Aber es war einfach schon, also es gab auch viel Positive, auch durchaus kritische natürlich, klar, ist ja immer bunt gemischt, aber auch sehr viel, auf jeden Fall sehr viel Interesse daran. Das hat uns sehr gefreut.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn man sich die Liste der Biases anguckt, weiß halt, ich
viele.
Denk da an ihre Studierenden, wenn die alle auswendig lernen müssen. Ich hatte mir auch mal überlegt, ob ich mal so ein Biases Bingo entwerfe, wo man dann so einfach als Gag für unseren Stammtisch. Also da gibt es ja unzählige, ne? Da könnte man ja meinen, für alles gibt es einen Effekt und eine Verzerrung. Mhm.
Wobei natürlich auch nicht alle unbedingt zum Beispiel dann gleich ganz große Forschungstraditionen oder Forschungslinien da dran haben. Es gibt so einzelne Biases, die sind natürlich sehr, sehr stark beforscht. Da gibt es auch verschiedene Erklärungsansätze zu etc. Also ganz, ganz viele Publikationen zu, aber dann gibt es auch einzelne, wo es de facto nicht wahnsinnig viel zu an Forschung gibt. Also ja.
Wer wäre so ein...
So ein Beispiel?
Ja, so ein
für ein weniger beforschtes oder für ein gut beforschtes?
Gut beforscht ist wahrscheinlich der Confirmation Bias.
Genau, oder halt eben zum, aber auf den führen wir es ja zurück. Mhm. Den nehmen wir ja tatsächlich nicht als einen, den man anders erklären kann, sondern zum Beispiel diese Eigengruppenfehler, also der In-Group Bias, ne, diese Tendenz, die Gruppe, der man selber angehört oder mit der man sich identifiziert, sozusagen systematisch positiver zu sehen und zu bewerten. Mhm. Weniger beforscht zum Beispiel wahrscheinlich der Hostile Media Effekt zum Beispiel. Mhm. Genau, ich weiß nicht.
Hostile Media ist, dass man praktisch, wenn man Nachrichten hört, die nicht dem entsprechen, was ich glaube, dann denke ich, die sind feindlich gesinnt.
Genau, also in einem Experiment würde man das zum Beispiel so machen, dass man Personen von verschiedenen zum Beispiel politischen Parteien nimmt und die hören oder lesen oder sehen oder was auch immer denselben Nachrichtenbeitrag, der sagen wir mal halbwegs neutral ist und bewerten den dann und dann haben alle sozusagen oder beide Seiten haben das Gefühl, der ist nicht neutral, sondern der stellt die Gegenseite sozusagen so ein bisschen zu positiv dar, weil das im Grunde so ein bisschen man sich selber als natürlich neutral die Dinge sehend wahrnimmt.
Ja. Okay, ja. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen drumherum gekunft. Um was geht's denn in Ihrem Artikel?
Genau, also im Kern kann man sagen, wir haben für, also wir sagen jetzt auch nicht, dass es eine erschöpfende Liste ist, aber für eine Liste von ungefähr 17 solcher Urteilsverzerrungen schlagen wir im Grunde vor, dass die sich ein Stück weit als Variation von diesem Bestätigungsfehler verstehen lassen. Der Bestätigungsfehler ist ja die Tendenz, dass wenn wir schon irgendeine Art von Hypothese, Überzeugung, Einstellung, irgendeine Art von Belief, also Überzeugung haben, dass wir dann dazu tendieren, die Information, also Informationen in der Welt systematisch so zu suchen, wahrzunehmen, zu bewerten etc., dass sie unsere vorherige Einstellung schon bestätigen. Ne? Also wir suchen dann nach Bestätigung für das, was wir ohnehin schon glauben oder nehmen dann zum Beispiel, also oder bewerten zum Beispiel wissenschaftliche Evidenz als das stärkt doch meine Seite oder meinen Glauben. Und im Grunde ist sozusagen der Kerngedanke von diesem Theoriepaper, dass eben diese 17 Biases, die also nicht Confirmation Bias heißen, aber eigentlich im Grunde sich ganz genauso verstehen lassen, nämlich als Kombination von einem zugrunde liegenden Belief sozusagen, also ich nehme mal dieses englische Wort, weil wir es da einfach klar definiert haben, aber so eine Art von eben Vorüberzeugung oder sowas halt und dann eben dieser Tendenz, Informationen so zu verarbeiten, dass wir diese Vorüberzeugung eben bestätigen. Genau, und wenn das stimmen sollte, es ist ja jetzt erstmal nur eine Idee, die wir da vorschlagen, wenn das stimmen sollte, dann wäre das sozusagen ein sehr viel sparsameres Modell, weil es sozusagen ein Erklärungsansatz ist, der zum Beispiel, nur mal um es vielleicht ganz plastisch zu machen, den Vorteil hätte, dass wir auch nur eine Gegenmaßnahme eigentlich brauchen für alle diese verschiedenen Biases, nämlich immer sozusagen ganz bewusst nach Gegenteiligen zu suchen. Ne? Was spricht gegen meine Überzeugung? Und das wäre ein echter Gewinn, ehrlich gesagt.
Warum funktioniert unsere Informationsverarbeitung denn eigentlich so?
Puh. Das ist eine echt gute Frage. Ich fürchte, ich kann sie wahrscheinlich nicht beantworten, warum das so ist. Also auf jeden Fall, dass es so ist, dafür haben wir echt viel Evidenz. Also auf ganz vielen Ebenen der Informationsverarbeitung, ne? Wie gesagt, Suche, also schon Aufmerksamkeit, Suche, dann Bewertung etc. Warum das so ist? Tja, gute Frage. Wir sind nicht die geborenen Popperianer sozusagen, ne? Aber warum? Ich fürchte, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Okay. Naja, gut. Platz für weitere Forschung.
Genau. Es dürfen ja auch noch andere.
Ja, genau. ja, vielleicht gibt es da auch aus der Neurologie. Möglichkeiten. Ich stelle es mir immer vielleicht so vor.
Vielleicht ist es so ein Evolutionspsychologe. Also ja. Ne, ich meine, im Grunde, genau, eine Hypothese bedeutet ja, ich habe jetzt irgendeine Idee von dieser Welt erstmal. Mhm. Ne? Nehmen wir mal an, sozusagen ich als, jetzt ein ganz schlechtes Bild von Steinzeitmenschen oder was auch immer, ich habe irgendwie die Idee, dass sich die Sterne so und so bewegen oder was auch immer. So, und dann will ich erstmal, gucke ich erstmal, vielleicht ergibt es Sinn, erstmal zu gucken, ne, ob denn das jetzt stimmt. Als erstmal schon 20 Gegenargumente dafür zu suchen, sozusagen, warum das denn wahrscheinlich nicht stimmt, sondern erstmal könnte es so sein. Ne? Und vielleicht war das ein sehr, sehr erfolgreicher Mechanismus, der sich sozusagen einfach wahnsinnig durchgesetzt hat.
Ja,
ne?
Kahneman, Daniel Kahneman oder Kahneman, ich weiß es nicht.
Ich glaube Kahneman.
Der hat ja auch in schnelles Denken, langsames Denken dieses diese Abkürzung mit diesen Buchstaben, ne? Also es, alles, was ich sehe, ist da oder was ich sehe, ist alles, was da ist. Genannt irgendwas mit WY irgendwie so.
Hallo, hier ist die Stimme aus dem Schnitt. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie diese Abkürzung hieß. Und das ist YZAT. Und das steht für What You See Is All There Is. Und das heißt so viel wie nur, was man gerade weiß, zählt. Genau, und jetzt wisst ihr, liebe Hörer, das auch.
Aber ich fürchte, ich kenne ihn tatsächlich. Es ist ja ein populärwissenschaftliches Buch. Also ich meine, er hat ja ganz, ganz viel veröffentlicht. Er hat ja einen Nobelpreis für genau diese Urteilsverzerrung. Ja, ja. Wobei nicht für dieselben. Also es ist schon auch das zum Beispiel so ein klassisches Missverständnis auch so ein bisschen, was zum Teil eben zum Beispiel in so Twitter-Reaktionen vielleicht kam, wo dann aber ganz klar ist, okay, aber es geht schon noch um andere Urteilsverzerrungen, zum Beispiel bei jetzt Kahneman und Tversky, als jetzt die, die wir uns angeschaut haben. Aber genau, insofern kenne ich das Buch tatsächlich. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen.
Naja, gut, sie lesen.
Ich habe seine Paper zum Teil.
Genau.
Nicht alle, aber viele gelesen.
Genau, sie liegen das gute Zeug. Nicht das populäre.
Das Originale. Ah ja, aber manchmal kann man ja gerade in Büchern auch nochmal andere Dinge, ne? Vielleicht auch Ideen zum Beispiel präsentieren, die vielleicht nicht das rigorose Peer Review dann gleich.
Ja, also wenn ich es bei ihm richtig verstanden habe, sagt er halt auch so, das, was ich halt wahrnehme, davon gehe ich erstmal aus, dass das alles ist, was da ist. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, ich kann mir ja jetzt nicht für eine Entscheidung, für irgendwas, die 20 anderen Möglichkeiten immer herleiten, dann bin ich ja immer lebensfähig.
Ich kann ja auch nicht draußen in der Stadt gucken und vor allem erstmal gucken, was ich alles jetzt nicht sehe.
Ja,
also
genau.
Ich meine, genau, dann ist man tatsächlich wahrscheinlich einfach nicht lebensfähig. Ja, ne? Und wir arbeiten ja mit ganz vielen Abkürzungen und ich glaube, das lässt uns vor allem auch in einer komplexen Welt halt irgendwie ziemlich erfolgreich überleben.
Okay, also sie führen jetzt diese Biases zurück auf, oder sie clustern Biases, die ein Rezept zugrunde liegen haben. Das ist einerseits diese Informationsverarbeitung, die bei uns Menschen einfach so ist, wie sie ist.
Genau.
Also nicht streng rational, nicht…
sondern sehr stark dieses… Belief consistent information processing nennen wir
und
das,
dann nehmen sie ja, glaube ich, nochmal so eine grundlegende, sage ich jetzt mal, Überzeugung, grundlegende Färbung, in der das nochmal sich entfaltet. Kann man das so sagen?
Genau, also genau, dieses Rezept hat eben diese zwei Komponenten, genau, dieses Belief Consistent Information Processing, habe ich schon gesagt, das ist so eine sehr fundamentale menschliche Tendenz und genau so, wie Sie es gesagt haben, dazu kommt aber eben noch, also weil Belief Consistent heißt ja, ich brauche irgendeine Art von Belief, womit das überhaupt erstmal konsistent sein kann, ein Belief, eine Überzeugung, die ich irgendwie dazu neige, sie zu bestätigen. Genau, und da haben wir eben für diese 17 Biases sechs Beliefs sozusagen postuliert, also oder beziehungsweise ein Stück weit auch daraus abgeleitet. Ne? Also und postulieren die eben und sagen, also wenn es diese gibt, also mal als Beispiel, wenn es grundsätzlich so ist, dass wir Menschen by default, ne? Also sozusagen standardmäßig, nicht in jeder Situation und für alles und jedes, aber standardmäßig davon ausgehen, dass wir die Dinge korrekt sehen in dieser Welt, ne? Dass wir sie richtig einschätzen, dass wir sie richtig wahrnehmen, dass unser Urteil korrekt ist. Dann würde man zusammen mit diesem Belief Consistent Information Processing eigentlich davon aus, dann erklären sich diese Biases sozusagen von selbst, die daraus folgen. Zum Beispiel eben dieser Hostile Media Effekt. Weil wenn ich davon ausgehe, dass meine Weltsicht korrekt ist und dann sehe ich aber, dass jemand stellt es anders dar oder sieht es anders, dann ist es ja eigentlich naheliegend zu glauben, dass die anderen diesem Fehler unterliegen. Denn das ist noch sozusagen vielleicht noch so ein zweiter Punkt dazu. Wir postulieren, dass wir diese Überzeugung für uns selber entwickeln, mhm, im Verlauf unserer Geschichte, aber eben nicht gleichermaßen genauso für die anderen Personen. Das ist auch so ein bisschen passend zu diesem Bias-Blindspot, ne? Also wir, mhm, gehen ja auch so ein bisschen davon aus, eben, dass halt immer die anderen, also wenn, mhm, dann unterliegen die anderen den Urteilsverzerrungen, ja, nicht, ja, wir. Ja, also ja, das gibt es, ist ganz verbreitet und so, aber es trifft halt die anderen. Genau. Ich nicht, ja, oder so,
ja,
genau.
Ja, ja, ist dann auch better than average und so weiter. Ja, ist ja, auch zum Beispiel. Geht in, genau, die Richtung, ja. Ja, Sie haben die jetzt da praktisch abgeleitet und damit erklären sich diese Biases.
Also das behaupten wir jedenfalls erstmal. Sie könnten sich dadurch erklären lassen, ne? Also
ja, gut,
wir beweisen ist dann, es ja noch nicht so, aber wir stellen das erstmal hin, dass es, genau, ausreichend wäre, um diese Biases, ja, damit zu erklären. Genau,
genau, das wäre jetzt halt Ihre Hypothese, genau, die, genau, dann ja im Wissenschaftsbetrieb, genau, wie sich das gehört,
genau, getestet
wird, erweitert oder
genau.
Ja. Genau. Wie es laufen soll.
Genau,
ohne, ja, Bestätigungsfehler.
Genau, im besten Fall ja. Genau, deswegen sollten unbedingt auch andere dieses Modell testen.
Ja,
weil,
ja,
wenn Roland und ich, ja, das Ganze sozusagen, ja, empirisch, ja, testen, ja, dann neigen wir vielleicht, ja, dazu, das zu bestätigen.
Ja, ja. Wie, ja, würde man das testen?
Also es gibt ja mehrere Hypothesen, die wir konkret in dem Paper auch ableiten. Vielleicht eben eine konkrete wäre zum Beispiel eben, dass eben diese 17 Biases sich durch diese eine Gegenmaßnahme allesamt sozusagen, okay, reduzieren ließen.
Okay.
Das ist zum Beispiel eine Hypothese, die ist neu. Also das heißt, genau das wurde sozusagen so für diese Urteilsverzerrung, ja, noch nicht postuliert. Aber das müsste man erstmal gucken, ob das,
ja,
so ist, ne?
Ja. Okay, und die Gegenmaßnahme ist, mich wirklich zu treten und die gegenteiligen Sachen zu suchen?
Also die Gegenmaßnahme nennt sich sozusagen Consider the Opposite. Das ist halt so eine Maßnahme, mhm, die haben nicht wir entwickelt, sondern, mhm, die gibt's schon seit den 80er Jahren oder so. Das, mhm, die ist relativ effektiv, eben zum Beispiel gerade um den Confirmation Bias zu reduzieren. Und die Idee ist, dass ich sozusagen Menschen dazu bringe, ganz gezielt darüber nachzudenken, was gegen meine Überzeugung spricht. Eben, mhm, also im Grunde, um dieses Belief Consistent Information Processing, mhm, sozusagen so ein bisschen aufzubrechen oder, mhm, dagegen anzugehen. Mhm. Und jetzt mal, nehmen wir mal an, im Beispiel zum Beispiel Hostile Media Effect, mhm, oder auch Bias Blindspot oder so, da wäre, mhm, ja diese zugrunde liegende Hypothese eben, dass meine Ansichten über die Welt, meine Urteile halt eben korrekt sind, dass, mhm, ich die Dinge richtig sehe,
mhm,
dann wäre sozusagen diese Maßnahme bedeuten, dass wir Menschen dazu bringen müssten, konkret darüber nachzudenken, was aber vielleicht auch gegen diese Überzeugung spricht, mhm, welchen Situationen wir dann, also, ne, würden dann zum Beispiel darüber nachdenken, in welchen Situationen sie sich vielleicht auch mal geirrt haben oder es anders, mhm, gesehen etc. Und das sollte es theoretisch reduzieren. Gucken wir mal.
Ist aber nicht angenehm.
Ja, aber also es geht ja nicht darum, Ihnen zu sagen, dass Sie die Dinge komplett falsch sehen, sondern, ja, es nur nicht standardmäßig davon auszugehen, ja, und blind zu glauben, sozusagen. Ja, ne? Ja. Sondern vielleicht zum Beispiel auch dadurch zu erkennen, dass auch andere,
ja,
eine valide Perspektive haben.
Ja, naja, also ich meine, ich sage ja nicht, dass es nicht richtig ist, das zu tun. Ich habe es mir nur gerade vorgestellt, wenn man manchmal von irgendwas überzeugt ist und dann gerät man in eine Diskussion und jemand anders vertritt das Gegenteil, mhm, dass man dann wirklich die Sachen sich anguckt, die der oder diejenige halt sagt, und es tut weh. Es tut weh, sich diese Sachen anzugucken, mhm, weil man halt, also man merkt so, wie man gegen, mhm, seine Überzeugung arbeitet, mhm, ne? Und vielleicht wäre es halt auch was, dass man genau diesen Schmerz da, mhm, auch sucht, weil man dann vielleicht auch merkt, da ist man auf, mhm, dem richtigen Dings?
Genau, also der Vorteil vielleicht, wenn man das selber macht, die, ja, Idee ist ja, dass wir nicht jemand anders, ja, dahin stecken, der dann, ja, sozusagen das Böse, ja, gegenüber, ja, ist. Also wenn uns jemand anders das natürlich, ja, sagt, dann fühlen wir uns ja oft auch eben dann angegriffen, ja, und wir, ja, haben das Gefühl, wir wollen uns jetzt irgendwie verteidigen, ja, oder, ja, unsere Meinung, ja, verteidigen.
Ja, ja.
Genau, ich glaube, da ist dieser Schmerz sehr gut nachvollziehbar, ja, ganz oft. Wenn wir Leute dazu bringen könnten, eben selber darüber immer, mhm, mal nachzudenken, das ist ja eher so ein sich selbst hinterfragen, mhm, selbst nochmal drüber nachdenken, mhm, oder sei es, und das jetzt in Bezug auf dieses, sehe ich die Dinge richtig, ist vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen, also ich sage jetzt mal, schmerzhafter als jetzt zum Beispiel bei diesen anderen Grundüberzeugungen. Da geht es ja zum Teil darum, um die Frage, ist es denn eigentlich sinnvoll, von meinem Erleben, mhm, auf das andere zu schließen? Mhm. So, ne? Und das ist jetzt eigentlich nicht so schmerzhaft, darüber, ja, mal nachzudenken, ja, was vielleicht dafür spricht, dass das nicht so ganz, mhm, also, ne, vielleicht gar, ja, keine gute Referenz,
ja,
ist,
ja,
oder,
ja,
so. Und aber trotzdem, ich glaube, wenn wir nicht dieses Gegenüber haben, das quasi, womit dann quasi so eine Art Angriff gleich kommt, den man verteidigen muss, kann das vielleicht gelingen, aber die Menschen müssen natürlich offen dafür sein. Und
aber ich glaube, es tut auch weh, wenn man es daheim allein im stillen Kämmerchen macht.
Vielleicht.
Wenn man nicht irgendwie das Ego schützen muss.
Wobei es hängt ja wahrscheinlich auch sehr davon ab, wie wichtig ist Überzeugung und wie, oder jetzt auch vor allem in dem Moment, wie wichtig ist es, dass ich jetzt in Bezug auf dieses konkrete Thema wirklich glaube, dass meine Sicht darauf die richtige ist. Ne? Und dann gibt es einfach natürlich viel, viel wichtigere Themen. So, ne? Also ich meine, es ist nicht besonders, also ne, wenn man jetzt vielleicht schon große Kinder hat und sich dann irgendwann fragt, ob man eigentlich vielleicht den falschen Erziehungsstil hatte, das ist psychologisch sozusagen very costly. Ne? Also das heißt, da würden Menschen, das ist schmerzhaft. So. Oder ob man sich nach 20 Jahren Ehe fragt, ob man nicht den falschen Menschen geheiratet hat oder so. Das ist schmerzhaft. Aber wenn es jetzt irgendwie vielleicht darum geht, ob jetzt diese und diese eine Maßnahme, irgendeine kleinere Gesundheit oder was auch immer vielleicht dafür oder dagegen spricht, dann ist es natürlich auch nicht so schmerzhaft.
Welche Rolle spielt denn in Ihrem Modell die Motivation?
Ja, gute Frage, weil wir, also das ist eben auch einer der Punkte, der uns sozusagen absetzt von einigen Alternativerklärungen, also früheren Erklärungsansätzen für einige dieser Urteilsfehler. Denn wir behaupten im Kern, dass Motivation keine notwendige Voraussetzung ist. Also sprich, wir behaupten sozusagen, es braucht keine Motivation, um mit diesem Rezept alle diese Biases im Kern zu erklären. Wir sagen ganz, ganz klar, Motivation würde die Effekte wahrscheinlich immer verstärken. So. Und wir behaupten auch nicht, dass Motivation keine Rolle spielt. Ne? Also ganz, ganz sicher, vor allem in der Welt da draußen sozusagen ganz sicher. Aber es bräuchte es erstmal nicht. Also vielleicht gerade zum Beispiel, es lässt sich vielleicht gut erklären anhand von diesem Eigengruppenfehler. Also die Alternativerklärung, also die gängige Erklärung dafür ist die soziale Identitätstheorie, nach der wir sozusagen immer bestrebt sind, uns selbst positiv zu sehen. Also wir wollen uns gut sehen, wir wollen uns gut fühlen und da eben Gruppen, denen wir angehören, Teil von unserem Selbstkonzept sozusagen sind, sind wir bestrebt. Also wir wollen diese Gruppen sozusagen positiv sehen. In unserem Modell ist es jetzt sozusagen so, oder in diesem in dem Modell, das wir vorschlagen, ist es jetzt eben so, dass wir behaupten, dass wir im Verlauf unserer Lerngeschichte sozusagen eigentlich diese Überzeugung generieren, dass unsere Gruppe gut ist. Aber nicht, weil wir unbedingt motiviert sind und vor allem auch nicht, weil wir überzeugt sind, die anderen sind schlechter. Wir denken einfach nur über die anderen Gruppen nicht nach und wir entwickeln nicht dieselbe Überzeugung für die anderen Gruppen sozusagen. Ne? Also jetzt, dass ich meine Familie irgendwie ganz gut finde sozusagen, das führt halt eben nicht genauso äquivalent dazu, dass ich für jede andere Familie auf dieser Welt genau dieselbe Überzeugung entwickle. So, und das bedeutet also, dass aber schon dieser Unterschied, ne, also nur ich habe diese Überzeugung für meine Familie, nicht aber für die anderen. Ich denke nicht, dass die anderen schlechter sind oder so, aber ich denke einfach nicht so sehr darüber nach und habe diese Überzeugung nicht entwickelt. Das alleine führt schon zu so einem Unterschied, der das erklären kann, wie es zu diesem Eigengruppenfehler kommt, ohne dass man jetzt motiviert ist, die anderen schlechter zu stellen und uns zu überhöhen, damit ich mich sozusagen positiv sehe. Das ist sozusagen so ein bisschen die Idee. Aber klar, Motivation erhöht, also ne, verstärkt alle diese Urteilsfehler sicherlich. Aber sie ist keine notwendige Voraussetzung wahrscheinlich.
Okay. Sie hatten in dem Artikel auch von weiterführenden Hypothesen gesprochen. Ganz im Ernst, ich glaube, ich habe es nicht ganz kapiert. Könnten Sie
das? Also Sie meinen jetzt nicht die Hypothesen, die wir abgeleitet haben, sondern sozusagen, wo es so ein bisschen um dieses Broadening the Scope ging sozusagen und vielleicht auch weitere Phänomene, die sich vielleicht auch so erklären ließen? Oder?
Darauf komme ich noch. Die Hypothesen, die Sie abgeleitet haben.
Genau, also wir haben, ich glaube, 6 Hypothesen oder sowas halt abgeleitet. Wir sagen jetzt natürlich auch nicht, dass das notwendigerweise alle sind, die sich daraus ableiten lassen, aber es sind die, die sich sozusagen neu aufstellen lassen aus diesem Modell und damit natürlich eben auch wirklich was Neues bringen. Ne? So. Genau, eine davon habe ich ja zum Beispiel vorhin schon kurz erwähnt, diese Idee, dass eben eine ein und dieselbe Gegenmaßnahme oder die Grundidee der Gegenmaßnahme sozusagen wirksam sein sollte, um diese Verzerrungen zu reduzieren oder vielleicht auch zu eliminieren. Eine andere Hypothese zum Beispiel ist eben auch vielleicht zum Eigengruppenfehler ganz interessant, wäre zum Beispiel, dass also dieser ursprüngliche Erklärungsansatz, die soziale Identitätstheorie, behauptet eben, dass es diesen Eigengruppenfehler nur für Gruppen gibt, denen ich selber angehöre. Mhm. Wir würden ja jetzt sagen, im Grunde geht es um sowas wie eine Überzeugung über die eigene Gruppe. Aber natürlich habe ich auch Überzeugungen über andere Gruppen. Und ich kann auch Gruppen, denen ich nicht angehöre, die kann ich zum Beispiel ganz, ganz toll finden. Mhm. Dann würden wir eigentlich erwarten, dass es so eine Art von Eigengruppenfehler auch für die Gruppen gibt. Auch wenn ich denen nicht angehöre und mich auch vielleicht nicht, ne, wirklich mit denen identifiziere im Sinne von Teil davon zu sein. Und das ist zum Beispiel eben auch etwas, was sozusagen aus der bisherigen oder aus den früheren Ansätzen sich so nicht ableiten ließ. Also auch eine neue Hypothese. Genau.
Und die gilt es jetzt dann zu prüfen?
Zum Beispiel, genau. Ja, mal gucken, vielleicht fallen uns ja noch andere Dinge ein. Ja, also tatsächlich über die Hypothesenprüfung hinaus wäre es sicherlich total sinnvoll, überhaupt das mal zu gucken, ist es denn so, dass diese Überzeugungen, die wir da postulieren, dass die sozusagen standardmäßig so verbreitet sind. Das postulieren wir ja auch erstmal. Das heißt, auch das ist wahrscheinlich, das ist ja noch keine richtige, streng genommene Hypothesenprüfung, aber auch das werden wir wahrscheinlich uns einfach mal anschauen.
Das waren, So ganz basale Glaubenssätze eigentlich. Ja. Ne?
Wahrscheinlich aber auch ziemlich implizit. Ne? Wahrscheinlich geht ja jetzt niemand so rum und sagt so, ja, natürlich sehe ich die Welt richtig so. Aber wenn man so mal in sich hineinhorcht, dann ist man davon schon tendenziell überzeugt. Ne?
Also. Ja gut, aber wer läuft denn aufrecht durch die Welt und sagt, ich sehe die Welt falsch?
Nee, das ne? auch also nicht. Aber ich meine eher, dass es so implizit ist. Ne? Man hat das sozusagen schon, irgendwie, das ist so eine Grundüberzeugung, aber man hat die jetzt nicht die ganze Zeit präsent, explizit sozusagen aber im Kopf. Man
muss erstmal davon ausgehen, weil sonst kommt man
unser Handeln eigentlich. Ne? Und das beginnt ja auch nicht erst bei irgendwie komplexen politischen Überzeugungen. Es beginnt ja dabei, dass ich zum Beispiel meinen Schlüssel an der Stelle suche, wo ich davon ausgehe, dass ich ihn halt liegen gelassen habe.
Genau. Dann waren es noch ein paar andere, ne?
Genau, also es war sozusagen dieses, wir hatten zwei oder drei hatten wir schon, ne? Dieses, also ich sehe die Welt richtig, dann.
Meine Erfahrung ist eine vertrauenswürdige Referenz.
Genau, für ein Urteil über andere sozusagen. Ja, genau, dann dass ich sozusagen dass ich muss tatsächlich auch drüber nachdenken, was wir da eigentlich noch alles so reingeschrieben haben. Genau, dass halt die Überzeugung auch, dass ich gut bin, das klingt jetzt natürlich auch erstmal sehr banal und wie gesagt, es geht um so ein Default, nicht für jede Situation und alle Menschen gleichermaßen, aber so ganz grundsätzlich. Das aber auch und so ein bisschen diese zwei Beliefs sozusagen, meine Erfahrung ist sozusagen eine vernünftige Referenz, haben wir genauso dann auf die Gruppen sozusagen übertragen. Mhm. Also das heißt, wir gehen auch davon aus, dass eben so dieses ethnozentrische sozusagen, ne, meine Gruppe ist sozusagen so eine Art Standard, sich genauso ableiten lässt und auch, dass meine Gruppe eben gut ist. Genau, und dann haben wir noch so ein bisschen abgeschiedener am Ende sozusagen diese Überzeugung, dass typischerweise Menschen und halt eben das, was Menschen auszeichnet und nicht irgendwie der Kontext sozusagen Dinge und Ereignisse und Ergebnisse und sowas
beeinflusst. Das ist dann der fundamentale Attributionsfehler.
Genau, dieser Outcome-Bias, genau. Mhm, also so dieses Phänomen, dass wir Situation und Kontext total untergewichten sozusagen und nicht genug berücksichtigen. Wir glauben immer, Menschen sind diejenigen, die alles entscheiden, bewirken und alle Ergebnisse.
Das ist aber ja, glaube ich, nochmal anders, wenn ich mich selber bewerte und wenn ich andere bewerte. Also wenn ich es selber Bockmist geschossen habe, dann bewerte ich meinen eigenen Bockmist aufgrund der Kontextfaktoren und wenn ich den Bockmist bei jemand anders entdecke, dann sage ich ja, na, der ist halt so der Typ.
Das ist der Actor-Observer-Bias sozusagen. Den haben wir hier nicht mit drin, aber wahrscheinlich. Okay. Ja, weil also so ein bisschen, also das steht nicht im Paper, aber jetzt, wo Sie es gerade so sagen, ich meine, für mich selbst habe ich ja eben aber auch diese Überzeugung, ich bin gut. Ne? Das würde dem sozusagen so ein bisschen auch konträr gehen. Also dieser fundamentale Attributionsfehler ist ja gerade also auch immer ein Urteil über andere. Ne? Also wir glauben halt sozusagen, dass halt nicht zufällig diese Person jetzt zum Beispiel erfolgreich geworden ist, sondern es sind ihre Charaktereigenschaften, ihre Talente etc. und sowas und unterschätzen eben zum Beispiel total das Glück und sowas. Und das trifft auf uns selber, wenn wir die Einschätzung auf uns selber, trifft das tatsächlich nicht zu.
Naja gut, es ist halt auch sehr selbstverdienlich, oder?
Das stimmt, aber das würde jetzt auch schon wieder tatsächlich diese Motivation mit reinbringen. Also, und wie gesagt, das kann natürlich mit reinspielen und das kann es auch verstärken, aber das ist also wir würden behaupten, das ist keine notwendige Voraussetzung, sondern es kann ganz banal und ganz basal schon beginnen, aber klar, selbstverdienlich ist es natürlich auch, das fühlt sich auch gut an.
Ja. Naja gut, und es stärkt halt den anderen Glaubenssatz, ich bin gut.
Ja, genau.
Ne? Also
genau.
Da die greifen genau. Ja sehr stark ineinander. Ich meine, genau. Sonst hätten sie wahrscheinlich nicht geclustert.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Ja, tatsächlich haben wir auch in dem Paper mitbehauptet, dass eben zum Beispiel alle anderen Biases, wenn man die macht und damit sozusagen erfolgreich ist, bestärkt mich das eigentlich immer wieder darin, dass ich die Dinge richtig sehe. Mhm. Ne? So, also in diesem anderen Glaubenssatz sozusagen zum Beispiel. Okay. Also das heißt, die sind schon auch sozusagen miteinander verwoben. Ne? Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir eben von diesem fundamentalen Glauben so ein bisschen mit ausgehen. Weil ne, in unserer Lerngeschichte, klar werden wir auch mal korrigiert, aber für die allermeisten Dinge, ne, wir wissen genau, wenn ich zu lange in der Sonne war, dann kriege ich irgendwann einen Kopfschmerz oder einen Sonnenbrand oder was auch immer. Mhm. Wenn man zu viel getrunken hat, dann kriegt man einen Kater. Also ne, wir wissen, wir verstehen ganz, ganz viele Dinge so, wie sie sind. Und vieles davon ist korrekt, aber viele Glaubenssätze oder viele Überzeugungen, die wir haben, die nicht korrekt sind, da ist es ganz oft so, dass wir einfach auch nicht korrigiert werden, dass uns niemand eigentlich so nachweisen kann, ne? Dass ich da jetzt gerade zum Beispiel einem Urteilsfehler unterliege oder sowas halt oder Aberglauben oder Placebo-Effekt oder was auch immer so. Und das bestärkt mich aber eigentlich, ne? ich irre mich eigentlich, aber es bestärkt mich eigentlich jedes Mal wieder sozusagen darin, dass ich die Dinge richtig sehe, weil mir halt niemand das Gegenteil beweist.
Ja, es sind halt verlorene Daten, ne?
Ja, genau. Oder halt auch nicht vorhanden. Ne? Ja, also so, vielleicht so ein gutes Beispiel ist so, wenn wir, nehmen wir mal sowas wie Strafgefangene und sowas wie Kriminalprognose, das heißt die Einschätzung, ob diese Person gefährlich für die Allgemeinheit ist und dementsprechend zum Beispiel Lockerungsbedingungen bekommen kann oder Freigang oder vielleicht dann sogar frühere Haftentlassung oder so. Wenn wir uns jetzt entscheiden, dass das nicht der Fall ist, dass sie gefährlich ist, dann bleibt sie in Gefangenschaft. Wir haben keine Chance, sozusagen eigentlich sozusagen widerlegt zu werden, dass eigentlich nichts passiert wäre, wenn wir sie rausgelassen hätten. Ne? Also weil es gibt diese Informationen nicht.
Ja,
so,
ja,
und damit, also und das ist in ehrlich gesagt, wenn man mal so genauer guckt, ist das in ganz vielen Teilen des Lebens so.
Ist ja auch bei der Personalauswahl zum Beispiel so, ne? Also weil die, wenn ich halt mein Personalausweissystem mach und sagen, da habe ich immer gute Leute gefunden, die mir entgangen sind. Ne?
Ja, ja.
Wie gut die wären, die sehe ich ja nicht.
Genau, man weiß es nicht.
Das ist halt, wie ich die Stichprobe ja auch wähle und wo ich es,
also
was heißt wähle, durch mein Handeln kreiere.
Ja, genau. Und eben, man hat genau diesen Vergleich halt nicht. Ne? Man hat nicht die Paralleluniversen, mit denen man das sozusagen vergleichen kann oder so. Ja, genau.
Das ist halt leider immer in der Psychologie, dass man das halt hat halt nicht so ein Laborbedingungen.
Genau.
Wir können jetzt nicht irgendwelche Kinder klonen und dann in gleichen Umwelten aufziehen und dann mit den einen Versuche machen und mit den anderen nicht.
Genau, und deswegen ist es im Grunde so, dass sozusagen wirklich so Urteilsfehler quasi, denen wir selber unterliegen, mit dazu beitragen, dass wir davon überzeugt sein können, dass wir die Dinge richtig sehen.
Sie haben es ja jetzt für diese Beliefs geclustert. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Biases. Mhm. Was ist denn mit denen? Fallen Ihnen da? Also so, ich meine, klar, da haben Sie es geschrieben und haben viel gearbeitet und so weiter. Ich will Sie jetzt nicht irgendwie auf Glatteis
Warum haben Sie denn nicht noch mehr gemacht?
Nein, das meine ich nicht. Sondern, aber man hat ja auch beim Arbeiten manchmal die Idee, der und der und der, der könnte vielleicht mit dem und dem zusammenhängen.
Ja. Also tatsächlich hatten wir in früheren Versionen des Papers, ich glaube, zwei weitere noch drin. Wir haben uns leider dagegen entschieden, die drin zu lassen, weil weil meines Erachtens die Evidenz wirklich eher dagegen sprach. Mhm. So. Es wäre jetzt natürlich dann interessant zu gucken, warum sozusagen. Aber das war jetzt erstmal nicht Ziel dieses ersten Papers. So.
Ja, ja.
Ich müsste jetzt wirklich über konkrete weitere Biases nachdenken, weil man muss, also ich weiß nicht, ob Sie diese es gibt ja so eine Grafik,
das
wo halt…
Das Hirn mit den ganzen Dingern
drumherum. Ja, ich glaube auch, genau. Und das sind ja irgendwie 200 oder sowas. Ja. Ne? Aber tatsächlich, ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es zu allen diesen Biases wirklich ernsthafte Forschungsliteratur gibt oder so. Aber ich bin jetzt auch, ich forsche zu vielen Biases, aber halt eben schon trotzdem auch einzelnen so, ne? Also eben Confirmation Bias zum Beispiel, Eigengruppenfehler, Rückschaufehler und so, aber halt jetzt auch nicht zu 200 und ich überblicke nicht die Forschungsliteratur zu 200 Biases oder so. Man müsste da halt natürlich, wenn dann nochmal gucken, also auf jeden Fall ist es nicht erschöpfend. Es könnte total gut sein, dass es sich für andere Urteilsverzerrungen noch genauso quasi die sich daran schließen lassen. Wir haben aber schon versucht, also wir haben alle, die uns sozusagen so eingefallen sind und wo wir wirklich nach echt, also wir haben da Jahre drüber debattiert und so, ne? Also das war ein langer Prozess, die halt wirklich dann sozusagen dieser gründlichen Debatte standgehalten haben, die sind da jetzt quasi drin.
Okay.
Aber wer weiß, wer als nächstes weitere findet, genau.
Gibt es denn noch von diesen fundamentalen Glaubenssätzen Sachen, die jetzt hier nicht mit drin sind, die auch ein anderes Cluster von Biases erschließen könnten?
Ja, das wäre natürlich auch interessant. Wie gesagt, wir sind ja gar nicht unbedingt so vorgegangen, dass wir diese Glaubenssätze erst definiert haben und dann, sondern wir haben die so ein bisschen aus diesen Biases eigentlich abgeleitet und dann gesagt, so okay, aber wenn das so ist, ne, dann würden sich die erklären. Also gleich so eine Überzeugung, die gleich so ein Cluster von Biases erklären würde, fällt mir jetzt nicht ein, aber weiter hinten in dem Paper sprechen wir auf jeden Fall auch über Verschwörungstheorien, Verschwörungsglauben, weil, also außer man nimmt jetzt den Glauben an einzelne Verschwörungstheorien als einzelne Biases, ne? Aber im Grunde könnte man, das schreiben wir auch da drin, und der Roland ist ja vor allem auch insbesondere in der Forschung zu Verschwörungstheorien, Verschwörungsglauben sehr bewandert. Im Grunde könnte man sagen, die Grundüberzeugung dort ist sowas wie, dass halt eben die Dinge nicht irgendwie zufällig passieren oder so, ne? Sondern halt, also Dinge, ne? Also Ereignisse in der Welt nicht zufällig passieren oder so, sondern vor allem eigentlich durch eine mächtige Elite, die im Hintergrund sozusagen agiert und halt eben auch zum Schaden anderer ihre Interessen durchsetzt. Ja. Das ist jetzt ein bisschen komplex, aber und was dafür spricht, ist, dass ja tatsächlich eben es gibt dieses Konstrukt von Verschwörungsmentalität. Das bedeutet, dass Menschen eigentlich im Grunde diese Grundüberzeugung haben und dann, wenn sie die haben, dann glauben die sozusagen quasi jede Verschwörungstheorie, selbst wenn die sich gegenseitig widersprechen oder so. Und das spricht sozusagen zum Beispiel so ein bisschen dafür, dass das vielleicht so ein bisschen ähnlich ist, aber es sind jetzt nicht ganz genau so unterschiedliche Biases oder so.
Wie Sie es jetzt gerade genannt haben, sind mir die drei Aussagen von Michael Butter, der ja da auch schreibt drüber, über das Thema Verschwörungstheorien angefangen. Nichts ist, wie es scheint, alles ist mit allem verwoben, nichts geschieht aus Zufall.
Genau. Im Grunde könnte man das auch sagen. Das wäre sozusagen diese Grundüberzeugung.
Ja.
Und das ist das, was Menschen vor allem haben, die eben die sehr hoch in dieser Verschwörungsmentalität sind. Und die glauben wirklich an sehr viele verschiedene Verschwörungstheorien. Und das passt dann eigentlich so ein bisschen ganz gut, ne? Diese Grundüberzeugung und dann dieses...
Jetzt sind wir wieder bei Verschwörungstheorien gelandet, aber ich habe es nicht reingebracht. Liebe Hörer, ihr wisst mittlerweile, dass das mein Steckenpferd ist. ich glaube, von der Gliederung sind wir eigentlich schon durch. Ich gebe immer auch die Möglichkeit nochmal, dass Sie was loswerden können, wollen. Vielleicht eine Frage, die ich... gleich nochmal für einen Podcast ordentlich stelle, das wäre, ob Sie vielleicht ein populärwissenschaftliches Buch zu den Biases empfehlen könnten.
Uiuiui.
Okay, gut. Gut, dass ich nicht
da muss. Ja, gute Frage.
Nee, dann ist auch in Ordnung.
Gibt es wahrscheinlich, aber ich kenne die tendenziell nicht. Also gibt es ganz sicher so, aber welche dann davon gut sind, muss ich echt passen. Okay. Mir fehlt leider echt wirklich auch die Zeit, so alles Mögliche zu lesen.
Ja. Okay.
Wenn mir noch eins einfällt im Nachgang, dann schicke ich sie nochmal.
Ja, Rolf Dobelli fand ich ganz nett.
Ja, ich glaube, der ist auch nicht schlecht. An den habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ich glaube, der ist auch nicht schlecht, aber ich habe ihn de facto nicht gelesen. Und ich tue mich dann schwer damit, natürlich irgendwas zu empfehlen, was halt was ich nicht gelesen habe. Genau.
Okay. Ja, möchten Sie noch was loswerden? Einen Glaubenssatz für unsere Hörer, der Sie davon bewahrt in die Verzerrungsfalle zu tappen.
Ja, also ich meine, ich glaube, wir haben tatsächlich alles Wichtige schon wirklich behandelt. Vielleicht ein Punkt noch, also Sie hatten ja nach der Rolle der Motivation gefragt, aber ich finde auch die Rolle von Deliberation interessant, also im Sinne von die Frage, wie viel denkt man denn nach, denn so ein bisschen gerade so aus dieser Kahnemannschen Ecke und so war immer oftmals die Grundidee früher, dass so Urteilsverzerrungen einfach Folge sind von, naja, da hat jemand nicht viel nachgedacht, ne? So eine Daumenregel angewendet und so mal ein schnelles Urteil gefällt und das ist aber de facto nicht unbedingt der Fall. Und beim Bestätigungsfehler sehen wir sehr gut, wenn Leute, also man sieht es genau in dieser Polarisierung der Gesellschaft, gerade dort in den Bereichen, wo wir uns sehr viel mit Themen beschäftigen, sehr viel darüber nachdenken, ist es eher so, dass dieser Bestätigungsfehler dann manchmal eben umso stärker werden kann. Ne? Also je mehr ich darüber nachdenke, weil wenn dieses Nachdenken nur darin besteht, eben dieses Belief Consistent Information Processing zu machen, dann ist dem nicht geholfen. Insofern ist so einfach nur ein Mehr an Nachdenken ist nicht sozusagen das, was die Lösung bedeutet, sondern ich glaube wirklich, es ist total klug für einen selber, für die Umwelt, für den Frieden etc., sich immer mal in Frage zu stellen, immer mal wirklich darüber nachzudenken, okay, was spricht vielleicht auch für die Gegenseite, was spricht gegen meine Position etc. Verlieren kann man dadurch auf jeden Fall nichts, gewinnen vielleicht schon.
Herzlichen Dank. Das waren sehr inspirierende Worte zum Schluss. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Eileen Oeberst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Vielen Dank.